Hiatus nehmen. Du hattest natürlich total recht. Das war absoluter Quatsch, hier rauszufahren. Ich bin jetzt in Zinnowitz. Es ist brutal kalt. Es ist trotzdem irgendwie sauvoll. Die Ostsee ist halt genau das gleiche Brackwasser wie immer. Immerhin, hier gibt es jetzt auf dieser Seebrücke so eine komische Taucherglocke und da fahre ich gleich mit runter, schön 4 Meter zusammen mit irgendwelchen Senioren Fische gucken, weil man weiß ja auch nie. Aber ganz ehrlich, Freiheit müssen wir doch das nächste Mal wahrscheinlich eher am Pazifik suchen oder irgendwie sowas. Aber ja, du hattest recht, die nächste Reise wird ein bisschen durchdachter. I promise.
Steffen ist ans Meer gefahren, um die Freiheit zu suchen. Weil die hohe See, das ist doch Freiheit. Aber gut, das Meer bleibt ja die Ostsee. Und ganz ehrlich, ich habe von vornherein nicht daran geglaubt, dass wir wirklich auf Usedom fündig werden. Aber wo dann? Das ist die Frage, die wir uns in diesem Podcast stellen. Wo findet man denn heute Freiheit? Oder was ist mit der Freiheit passiert? Früher war das maximal klangvoll. Emanzipation von staubigen Strukturen und endlose Tage am Strand. Heute denkt man immer öfter an wütende Männer, die gegen das Tempolimit sind und Solidarität als persönliche Beleidigung ihrer Stärke und Selbstentfaltung erleben. Sozialstaat schrumpfen und Steuern abschaffen? Freiheit. Privatstädte auf tropischen Inseln mit Schranke vor der Tür? Freiheit. Solidarität und Demokratie? Tyrannei. Erleben wir eine Radikalisierung von Freiheit? Freiheit ist heute ganz oft ein Kampfbegriff von Menschen, die jeden Konsens mit anderen als Einschränkung erleben. Von Menschen, für die Demokratie bedeutet, den eigenen Willen durchzusetzen. Was passiert, wenn diese Denkweise sich durchsetzt? Was, wenn die extreme Rechte sich den Freiheitsbegriff weiter aneignet und unter dem Deckmantel der Freiheit autoritäre und demokratiezersetzende Politik vorantreibt?
Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo!
Denn irgendwie klingt Freiheit seit ein paar Jahren anders, als wir sie in Erinnerung haben. Und hat mit Trumps Vizekandidat J.D. Vance, Elon Musk oder dem argentinischen Präsidenten Javier Milei heute auch andere Gesichter als Janis Joplin, Rosa Parks oder Nelson Mandela. Ich heiße Tesnim Khadiri und arbeite als Journalistin und Moderatorin in Köln. Und mich interessiert, was den Begriff Freiheit heute noch genau ausmacht.
Es war ja schon nicht geil, als Freiheit das schlagende Verkaufsargument für die Zigarettenindustrie oder die Autobranche war. Aber mittlerweile denke ich, wenn jemand Freiheit sagt, wirklich nicht an irgendwelche Revolutionen oder ekstatische Ausbrüche, sondern an Egoismus. Die Mitte-Studie zum Beispiel untersucht regelmäßig rechtsextreme Einstellungen in der deutschen Gesellschaft. Dabei haben die ForscherInnen 2023 auch festgestellt, dass knapp 20% der Deutschen eine rabiat marktförmig libertäre Einstellung haben. Also Menschen, für die die Welt ein universaler Wettkampf ist. Die wichtigsten Werte sind in dem Mindset Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Erfolgsorientierung. Das heißt auch, Zitat, ihre Vorstellung von Freiheit beschränkt sich auf die eigene Freiheit zur Selbstentfaltung. Rücksicht auf andere ist bestenfalls zweitrangig. Und die ForscherInnen bemerken auch, dass in dieser Gruppe besonders viele Menschen sind, die menschenfeindlich, rassistisch, verschwörungsgläubig und rechtsextrem denken und auch Gewalt befürworten. Menschen werden nach einer Kosten-Nutzen-Logik eingeteilt. Solidarität verdienen Benachteiligte nicht. Ein Fünftel der deutschen Gesellschaft. Es geht in diesem Podcast also nicht nur um eine Bedeutungsverschiebung, sondern um eine Gefährdung der liberalen Demokratie, ausgerechnet im Namen der Freiheit. Wir werden das hier Rechtslibertarismus nennen. Ein anderer Begriff dafür ist libertärer Autoritarismus. Was ist passiert? Wir versuchen es herauszufinden. Dafür gehen wir on the road, auf die Suche nach der Freiheit. Eine Reise ins dunkle Herz einer Freiheit, die autoritär klingt. Wir werden in Gyms suchen und in Jagdschlössern, auf Twitch und am Boden der Ostsee. Ich heiße Steffen Kreiner, ich bin Journalist und Autor. Ich lebe eigentlich in Berlin, gerade wohne ich aber für ein paar Monate auf dem Land, tief in Brandenburg, auf einem alten Bauernhof. Auch so eine Ausbruchsfantasie. In der Realität braucht Freiheit aber hier ein Auto. Und das Landidyll teile ich mir nicht nur mit ein paar hier verteilt lebenden KünstlerInnen mit Zweitwohnung in Berlin, sondern eben auch mit völkischen SiedlerInnen ein paar Kilometer weiter die Prignitz rein.
Steffen ist natürlich nicht einfach so an die Ostsee gefahren. Eine Idee war da schon dahinter. Gar keine so schlechte auch. Denn am Meer, da fangen die meisten Utopien von der Freiheit an.
Die erste Freihandelszone war ja die Hamburger Hanse. Und schon da ist es ja angelegt, dass das irgendwie halt eben mit dem Meer zu tun hat. Und dann aber auch Kolonialismus und die Vorstellung, dass es sowas gibt wie a clean slate, also eine kontextlose Terra Nullius, eine kontextlose Ort, Territorium, das man besetzen kann. Und dann deswegen natürlich auch also Seasteading, dieses Projekt, über das ich in meinem Buch schreibe, ist ja eben auch die Idee so, es gibt kein Land mehr, das wir besetzen können. Jetzt müssen wir halt, die Hohe See ist sozusagen auch was so, da gibt es keine Gesetze, da gibt es keine Territorialansprüche. Das ist also Mare Liberum, ist ein alter Begriff aus dem 17. Jahrhundert oder so, wo es eben auch darum geht, dass das Meer so völlig herrschaftsfrei ist.
Das hat uns Theresia Enzensberger erzählt. Die haben wir getroffen, weil sie einen Roman geschrieben hat, der von der Freiheit auf der Ostsee handelt. Naja, zumindest von einer abgehalfterten Utopie von Freiheit auf der Ostsee, einer Sonderwirtschaftszone namens Seestadt Vineta. Steffen hat ja schon danach gesucht. Auf See, hieß ihr Roman, erschienen ist er 2022. Die Hanse, von der sie spricht, das ist ein mittelalterlicher Bund von Städten, die vor allem im Norden Europas untereinander ohne Zoll Handel treiben konnten. Und Mare Liberum, das erwähnt sie ja auch, bedeutet einfach freies Meer. Dahin ziehen sich Menschen auch in ihrem Roman zum Neuanfang zurück, denn an Land gibt es kein unbesetztes Gebiet mehr, keine Terra Nullius, wie sie sagt. In ihrem Roman geht es um einen Ministaat auf Plattformen im Meer. Hier versucht ein libertärer Tech-Daddy mit Windrädern und Aquafarming autark vom Festland zu sein. Das soll alles irgendwie grün und nachhaltig sein, aber im Endeffekt wohnen da halt Prepper mit Pistole und alles ist super autoritär und sektenmäßig. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Ja, nur dann halt doch mit Patriarchat. Am Rande geht es aber auch um die anarchistische Piratenrepublik Libertasia auf Madagaskar und die Entstehung des Neoliberalismus in den Schweizer Bergen.
Wir treffen Theresia allerdings jetzt nicht an der Küste, sondern in einer Sackgasse neoliberaler Urbanutopie, dem Uberplatz in Berlin. Super zentral eigentlich, Blick auf Spree und East Side Gallery mit den Resten der Mauer, aber ohne jede Verbindung zur Stadt. Systemgastronomie, riesige Mehrzweckhallen, Mall. Alle paar Jahre ändert der Platz seinen Namen, je nachdem, welcher Global Player sich gerade die Namensrechte gesichert hat.
Ja, also die Sache mit der Utopie ist ja immer, dass es je nachdem, wo man steht, kann es eine Dystopie oder eine Utopie sein. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es sogar Leute, denen das gefällt, was hier stattfindet.
Aber wir wollten ja eigentlich über die Seasteads plaudern, die Seestädten, die in Theresias Roman so zentral sind. Was ist das eigentlich?
Seasteading wurde von Patrick Friedman und also Peter Thiel war in der Anfangsphase auch mit begründet, aber Patrick Friedman war sozusagen so am Anfang der Hauptverantwortliche und da gibt es einen interessanten Vortrag von ihm. Ich glaube, das ist so aus vielleicht aus dem Jahr 2008 oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Und da sagt er, wenn wir Transportmittel so behandeln würden wie Regierungsformen, dann würden wir jetzt immer noch Kutschen fahren. Und es bräuchte jetzt sozusagen mal ein Upgrade für Regierungsformen. Und die Idee war eben, man will auf hoher See autarke Stadtstaaten errichten, die sozusagen abgeschottet sind von dem Rest der Welt.
Ich bin gerade ein bisschen versucht, dich als eine Person, die das alles schon so durchüberlegt hat, doch nochmal zu fragen, wie würde man das eigentlich machen?
Ja, also das Lustige ist, ich habe ja wirklich mir diese sehr detaillierten Pläne auch angeschaut und das Lustige ist, dass die zwar detailliert sind, aber dann sehr detailliert und sehr pseudowissenschaftlich genau darlegen, warum das alles eigentlich nicht geht. Also die sagen dann immer, ja, also zum Beispiel meine Lieblingsgrafik war so eine Grafik, da ist so ein kleiner Fisch und ein mittlerer Fisch und ein großer Fisch. Und dann steht ja, am Anfang müssen wir leider in Küstengewässern sein, weil wir können, noch haben wir die Technologie nicht, um das alles auf hoher See zu machen. Und das heißt, wir müssen leider auch in Kauf nehmen, dass wir dass wir sozusagen zu einem Staat, einem Territorialgebiet gehören. Aber dann sozusagen als Zuckerchen für die Hardliner haben sie dann dazu getan, ach ja, und irgendwann sind wir dann der große Fisch, wenn wir uns entwickelt haben und dann können wir auf hohe See. Und das ist natürlich eine klassische Startup-Logik. Also wenn du einen Startup-Menschen fragst, das ist aber nicht sehr egalitär, was ihr da plant, dann sagen die meistens, ja, aber we're gonna scale it. In der Zukunft wird es dann alles groß und besser und so. Also die Pläne sind sehr detailliert, aber komplett hanebüchen, wenn man versucht zu verstehen, was eigentlich passieren soll.
Wie muss man sich die Ideologien der Menschen vorstellen, die so eine Seastead gründen? Es ist durchaus legitim, das eine Autorin zu fragen. Denn auch die libertäre Bewegung ist fasziniert von Science Fiction und Fantasy. Ein paar der Grundlagenbücher sind Romane. Und Theresia hat sich für die Theorien der Seestadt Vineta von einer Autorin inspirieren lassen, die in den USA absolut iconic ist.
Down through history, various political and philosophical movements have sprung up, but most of them have died. Some, however, like democracy or communism, take hold and affect the entire world. Here in the United States, perhaps the most challenging and unusual new philosophy has been forged by a novelist, Ayn Rand.
Ayn Rand, Romanautorin und Philosophin, versucht mit Mitteln der Vernunft und der Logik darzulegen, dass Altruismus, also anderen Menschen zu helfen aus Selbstzweck, moralisch verwerflich ist. Ayn Rand wurde 1905 in St. Petersburg geboren. Nach der Russischen Revolution wurde ihre Familie enteignet und sie emigrierte. Zuerst arbeitete sie in Hollywood, dann schrieb sie Bücher, die den Kommunismus anklagen. In Deutschland sind ihre Romane eigentlich kaum bekannt, aber in den USA sind die absoluter Kanon. Sowas erkennt man ja immer daran, dass es bei den Simpsons gedroppt wird.
Mrs. Simpson, do you know what a baby's saying when she reaches for a bottle?
Baba?
She's saying, I am a leech.
In einer Folge wird Maggie in der Ayn Rand School for Tots untergebracht, einer Kita. Und ja, es ist eher trist. Auf Postern steht, helfen ist zwecklos und wer gefüttert werden muss, ist ein Blutegel, sagt die Leiterin. Ayn Rand selbst sagt,
If a man fails,
wenn ein Mann scheitert, gibt ihm das ein Pfandrecht auf das Leben, den Verdienst, das Eigentum, die Dienste derjenigen, die nicht gescheitert sind. Das Ergebnis ist eine Hierarchie der Werte, bis zu dem Punkt, dass du, wenn du überhaupt keine Werte besitzt, von denen über dir fordern darfst.
Ayn Rand schreibt, Freedom. To ask nothing. To expect nothing. To depend on nothing. Also Freiheit heißt, nichts zu fragen, nichts zu erwarten, von nichts abhängig zu sein. Keine Ahnung, Tess, nehmen, ob ich mit dieser Definition von Ayn Rand mitgehen würde. Theresia, wer ist denn die Gute?
Ayn Rand war eine sehr schlechte Schriftstellerin, die sehr viel Papier darauf verwendet hat, so kapitalistische Utopien oder eben libertär-kapitalistische Utopien zu schaffen. Ich glaube, es gibt zwei Romane, die sehr viel gelesen werden. Das ist Fountainhead und Atlas Shrugged. Und die sind sehr didaktisch. Das heißt, es ist schon so, dass man ziemlich klar erkennen kann, welche Positionen, also verschiedene Protagonisten besetzen bestimmte politische Positionen. Und das hat dann auch total so wie was Fabelhaftes. Also am Ende sind moralisch die Guten, die sich lossagen von der Gesellschaft, die überfrachtet ist vom Sozialstaat, wo alle verweichlicht sind, wo niemand mehr sich auf sich selbst verlassen kann, wo niemand mehr versteht, dass man unabhängig sein muss und so weiter und so fort. Also da ist sozusagen steckt sehr viel Ideologisches drin. Und das hatte so eine Art Renaissance, habe ich das Gefühl.
Atlas Shrugged spielt in völlig dystopischen Vereinigten Staaten. Wirtschaftlicher Stillstand, Ressourcenknappheit, Depression. Immer wieder verschwinden Unternehmer nach merkwürdigen Sabotageakten. Hauptfiguren sind die Eisenbahnerbin Dagny Taggart und der Stahlmagnat Hank Reardon, die sich gegen Chaoten und ständig drohende Verstaatlichungen zur Wehr setzen müssen. Die finden in einer leerstehenden Fabrik Pläne für einen Supermotor.
Achtung, es wird noch absurder. Bitte stay with me. Auf der Suche nach dem Erfinder des Supermotors stolpern sie irgendwann in eine Gemeinschaft, die von einer Figur namens John Gall zusammengehalten wird. Die besteht aus den verschwundenen Unternehmern, die mit der Zerstörung ihres Besitzes gegen die Regierung streiken wollten. Aber es gibt auch einen Piraten und ein paar Künstler. Ach ja, wobei der Pirat Ragnar Danneskjöld schon vorher einen Auftritt hat, als er den armen Stahlmagnaten mit einem Goldbarren für seine gezahlte Einkommensteuer entschädigt, den er von einem Hilfsschiff der USA für die leidende Volksrepublik Europa geraubt hat. Okay. Ja, am Ende hält Gold eine große Radioansprache über Egozentrismus und das eigene Glück als Ziel allen Seins. Nice. 10 Millionen Mal soll sich Ayn Rands Buch Atlas Shrugged von 1957 verkauft haben.
Also es wurde in den 70er Jahren viel gelesen und jetzt habe ich das Gefühl, kommt es so ein bisschen zurück. Und es ist ganz interessant, weil für mein Buch habe ich mich auch damit beschäftigt, die hatte so eine Art Sekte, Ayn Rand, die, ja, genau, also, und zwar der Objektivismus, mhm, und ihre, und sie hatte dann auch irgendwie so zwei Lover und, oder so einen jüngeren Lover und einen Mann, und dann gab es so eine Gruppe von Leuten, die sich mal getroffen haben, und ich fand das so faszinierend, weil eben sozusagen aus einer Ideologie heraus, die sich nur darauf beruft, dass man sich nur auf sich selber verlassen kann und ja, keine Gemeinschaft und so, fand ich das irgendwie so strange, dass es dann da so eine guruartige Figur gibt, um die sich eine Gemeinschaft bildet.
Reden wir über die USA, über Gurus und Personenkult, über Leute wie Ayn Rand oder PayPal-Gründer Peter Thiel oder Politiker wie Trump samt QAnon-Fans. Doch das Problem liegt tiefer. Eine rechtslibertäre Bewegung ist in Amerika seit Jahrzehnten sehr lebendig. Und die hat wenig von so einem fröhlichen Anarchismus der Piratenrepublik Libertasia. Ursprünglich bezeichnet der Begriff Libertär eigentlich Anarchokommunismus. Aber generell scheint es heute eher um Getrolle und Abwertung von Schwäche zu gehen.
Zwar setzt sich eine solche Denkweise auch in Europa mehr und mehr durch, aber als Bewegung ist Libertarismus noch eher marginal. Einzelne Gruppen existieren und auch ein paar Zeitschriften. In den USA sind Libertäre politisch viel präsenter. Die Libertarian Party ist eine der größten der kleinen Parteien und stellt regelmäßig PräsidentschaftskandidatInnen. Mir geht's bei der Recherche auf jeden Fall so: Wenn man deutschsprachige Literatur mit Libertarismus im Titel liest, habe ich meistens das Gefühl, mir wird so eine runde John-Lennon-Brille auf der Nase sitzen und ich hätte einen Pferdeschwanz. Und wenn ich dann in Bücher aus dem amerikanischen Raum reinschaue, bin ich so ein wütender alter Mann mit NRA-Badge. Der Staat ist ein Verbrecher.
We want government out of our business, out of our wallets and out of our lives.
Das sagt Donald Trump auf einer Convention der Libertarian Party, während er sich darauf bewirbt, wieder Chef dieses Governments zu werden. Warum funktioniert diese Ideologie so gut in den Vereinigten Staaten?
Also eine Sache, die bei Seasteading auch eine Rolle spielt, ist eben so Manifest Destiny. Also die Idee, dass es eben unerschlossenes Land gibt, was man fruchtbar machen muss und so. Und Seasteading ist tatsächlich auch abgeleitet aus Homesteading, was ein Begriff aus dem Siedlerkolonialismus ist. Und insofern glaube ich, das ist sozusagen ein geschichtlicher Grund, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich einfach eine andere Art von Individualismus, Glauben und sowieso gibt es ein Misstrauen in den Staat. Also sowohl von links als auch von rechts. Und es gibt natürlich auch einen viel schwächeren Staat auf eine Art. Also und dann gibt es halt das Silicon Valley, in dem diese Ideen sozusagen auch, da geht es ja auch um wirtschaftliche Interessen. Ne? Also das ist ja auch das ist ja nicht nur irgendwie so lustige Utopien, sondern es geht ja auch darum, die wollen ja auch einfach, dass Business Taxes gesenkt werden.
Wenn wir einmal ganz zurückgehen in den Politikunterricht. Positive Freiheit heißt auch die Freiheit zu etwas. Also die Möglichkeit, etwas aus mir heraus zu entwickeln. Und negative Freiheit heißt eher Freiheit von etwas. Also dass es keine menschengemachten Barrieren geben soll, die mich hindern, mein Potenzial auszuleben. Das spiegelt sich da drin ja ein bisschen. Sind die Institutionen, die die Gesellschaft sich gibt, also zum Beispiel der Staat, dafür da, mich zu unterstützen, mich zu entfalten? Oder ist ihre Aufgabe eher, mich klein zu halten oder gleichzuschalten? Wie diese Frage beantwortet wird, sagt wahrscheinlich richtig viel darüber aus, welches Bild eine Gesellschaft von sich hat. In den USA ist Freedom, wäre jetzt so mein Gefühl, in erster Linie Freiheit vom Staat.
Das war in der Bundesrepublik, aber auch in Skandinavien, also in Ländern, wo es starke sozialdemokratische Strömungen gab, eigentlich oft anders. Freiheit war hier schon immer eher mit marktliberalen Prämissen konnotiert, eher was Rücksichtsloses, Durchsetzungsmäßiges. Positiv war es vor allem, weil man das gegen die DDR und die Sowjetunion richten konnte. Freiheit oder Sozialismus war 1976 der Wahlkampfslogan der CDU.
Wir treten an als die Partei der freiheitlichen Alternative zum Sozialismus jeglicher Art, weil für uns die Würde des Menschen unantastbar bleibt. Unantastbar von der Gesellschaft, unantastbar von einem elitären Kollektiv. Und weil wir im Konflikt zwischen mehr Freiheit oder mehr Gleichheit der Freiheit den Vorrang geben.
Da spricht Helmut Kohl, der war damals Kanzlerkandidat der CDU, natürlich was an. Denn für die politische Linke hatte Gleichheit tatsächlich Vorrang. Also Chancengleichheit, einen Platz in der Gesellschaft zu finden und so weiter. Aber selbst Helmut Kohl hätte damals keine Abschaffung von Gewerkschaften gefordert oder den Sozialstaat abwickeln wollen. Da ist einiges in Bewegung gekommen, seit Corona die gesamtgesellschaftliche Solidarität herausgefordert hat. Vielleicht auch schon seit den Nullerjahren, als Politik mit Alternativlosigkeit argumentiert hat. Freiheit hieß in der Politik nicht mehr Emanzipation, sondern vor allem Freihandel. Später bedeutete Freiheit für viele Menschen, keine Maske tragen zu müssen. Warum funktioniert heute so ein libertärer Freiheitsbegriff so gut?
Ich habe gerade ein Buch über den Schlaf geschrieben und da habe ich aber auch über Schwäche geschrieben und darüber, dass ich die Gesellschaft als sehr entsolidarisiert wahrnehme und sehr so brutale Abgrenzung zur Schwäche. Und in Auf See habe ich, glaube ich, geschrieben, es ist ein Stuhlkreis der Selbstvergewisserung oder so. Also diese, ich glaube, es gibt so einen Impuls und das ist jetzt sehr psychologisch gedacht, aber es gibt, glaube ich, so einen Impuls zu sagen so, nein, ich will mich jetzt nicht mehr um andere kümmern. Also es gibt sowas wie so, sich dem Egoismus hingeben, fühlt sich, glaube ich, für manche Leute einfach gut an. Mhm. So, das ist so, endlich muss ich nicht mehr über andere nachdenken und eben diese Abgrenzung zur Schwäche anderer, um nicht selbst schwach zu werden. Also wenn du das Gefühl hast, die ganze Welt ist ein Kampf aller gegen alle, dann ist natürlich, wenn du dich um jemanden kümmerst, der schwach ist, dann hat diese Person dich praktisch angesteckt und du bist auch schwach geworden.
Und dann kann man natürlich auch den Blick nochmal weitermachen, erzählt Theresia, auf das wirtschaftliche System an sich, das ja auch immer einen ideologischen Hintergrund hat, auch wenn es uns vielleicht ganz selbstverständlich vorkommt.
Also, und das ist, glaube ich, auch wahr. Also der Neoliberalismus ist einfach seit den 70er Jahren hat halt einen Siegeszug angetreten und manchmal auffälliger, manchmal weniger auffällig. Und ich habe auch mal gehört, jemand hat das als die einzige realisierte Utopie beschrieben.
Und da sitzen wir dann also mittendrin, auf dem Uberplatz in Berlin, einer realisierten Utopie. Wie ist es eigentlich zu diesem Siegeszug des Neoliberalismus gekommen? Das fragen wir einen, der tatsächlich in Amerika lebt. Quinn Slobodian ist ein Historiker aus Kanada, der an der University of Boston lehrt. Er hat zwei Bücher geschrieben, die sich mit der Entwicklung des Neoliberalismus hin zum Anarchokapitalismus beschäftigen. Globalists ist 2019 auf Deutsch erschienen. Crack Up Capitalism heißt auf Deutsch Kapitalismus ohne Demokratie. Das ist im Herbst 2023 rausgekommen. Wir rufen in Boston an. Es ist Sommer. Quinn Slobodian sitzt in seiner Wohnung in einem Kabuff und schwitzt.
I tend to kind of think of these things in longer sweeps and think about when do we sort of narrate the rise of freedom and what are the sort of.
Ich versuche, das in größeren Zeitabschnitten zu betrachten und darüber nachzudenken, wie wir den Aufstieg der Freiheit erzählen und was die Wendepunkte sind, an denen die Menschen sagen, dass wir jetzt in eine Ära eingetreten sind, in der wir insgesamt mehr Freiheit haben als zuvor. Und das sind in der modernen Geschichte meist die Momente der Revolution. Wenn man also normalerweise eine Geschichte der Freiheit erzählt, würde man sagen, dass die großen Revolutionen, die Französische Revolution, die Haitianische Revolution, Souveränität und Selbstbestimmung für eine größere Anzahl von Menschen als zuvor ermöglichten. Und dann bot das Ende der Imperien mit der antikolonialen Befreiung und Revolution in den 1960ern und 70ern die Chance auf nationale Selbstbestimmung und die Freiheit von fremder Herrschaft, was natürlich nicht sofort zu Bedingungen von utopischem Glück weltweit führte. Das würden die meisten Historiker erzählen, nämlich, dass wir in den letzten 200 Jahren diese euphorischen Momente kollektiven Handelns erlebt haben, wenn auch nicht ohne Gewalt. Und wir haben uns vorwärts bewegt, hin zu größerer Freiheit, mit Anfällen und Anfängen, Schluckauf und Revolten. Das Interessante an der neoliberalen Perspektive ist, dass sie dazu neigt, diese Bewegung genau andersrum zu sehen.
The interesting thing about the neoliberal perspective is they tend to see these things almost in reverse.
Gerade die Bewegungen, die für die meisten Menschen global betrachtet mit Freiheit assoziiert werden, also die weltweiten 68er, die für mehr Spielraum im Privatleben westlicher bürgerlicher Gesellschaften sorgten, die sexuelle Revolution, die Bürgerrechtsbewegung in den USA und andere Bewegungen gegen Rassismus, die antikolonialen Kämpfe, die Neue Linke, all das bedrohte das neoliberale Projekt.
Denn sobald man sagt, dass die Regierung dem Volk gehört, scheint man sehr nahe daran zu sagen, dass auch der Reichtum der Nation dem Volk gehört. Und wenn man das sagt, dann ist man nur noch wenige Schritte davon entfernt zu sagen, lasst uns den Reichtum der Nation an die Bevölkerung umverteilen. Und das ist natürlich der Weg zum Sozialismus oder das, was Friedrich Hayek den Weg zur Knechtschaft nannte, vor dem sie ständig gewarnt haben.
Friedrich Hayek, Ökonom der sogenannten österreichischen Schule und Vordenker des Neoliberalismus, der wird uns auch noch beschäftigen. Später. Und sowieso die nach ihm benannte Gesellschaft, in der auch prominente Namen der AfD Mitglied sind und die Javier Milei im Sommer eine Medaille verliehen hat. Viva la Libertad, wie er sagen würde. Die Zahl der Menschen in Argentinien unter der Armutsgrenze explodiert trotzdem. Oder halt deswegen.
So in the minds of neoliberals, the last 200 years haven't been a kind of.
In den Augen der Neoliberalen waren die letzten 200 Jahre also nicht eine Art Marsch zu immer mehr Freiheit für immer mehr Menschen. Es war eigentlich das Gegenteil. Wir haben uns auf immer weniger Freiheit für immer mehr Menschen zubewegt, da der Wohlfahrtsstaat expandiert, da die Systeme der Ansprüche wachsen und die sozialen Erwartungen von immer mehr Menschen zunehmen. Dann gibt es immer weniger Möglichkeiten, das zu tun, was man selbst gerne tun würde, was die eigene Definition von Freiheit ist. Man kann also die letzten 50 Jahre weltweit als eine Art versuchter Gegenrevolution gegen diese traditionelle Idee der Ausweitung von Freiheitssphären durch fortschrittliche, immer sozialere Revolution betrachten. Es wurde versucht, die Ansprüche großer Bevölkerungsgruppen zurückzudrängen und die Möglichkeiten der Menschen, einen Teil des kollektiven Wohlstands oder der kollektiven Entscheidungsfindung zu beanspruchen, zurückzudrängen. Und einer der Orte, an dem dies ganz konkret geschieht, ist das Steuerrecht.
Und one of the places that you can see this happening very concretely is in the tax code.
Thomas Piketty, ein französischer Wirtschaftswissenschaftler, nennt das, was Quinder beschreibt, Proprietarismus. Das ist weniger ein Wirtschaftssystem als ein Glaubenssystem, das begründet, warum soziale Ungleichheit und riesige Vermögensscheren ethisch und moralisch absolut gerechtfertigt sind.
Wenn du eine Definition von Freiheit hast, die auf Privateigentum und individuellem Besitz frei von staatlicher Einmischung beruht, dann musst du einen neuen Staat schaffen. Man muss tatsächlich seine eigene Art von positivem Staatsaufbau betreiben, um sicherzustellen, dass der Staat neu formatiert wird. Jetzt werden Regierungen umstrukturiert, um das Eigentum zu schützen, anstatt das Projekt der sozialen Gerechtigkeit oder größerer Effizienz zu verfolgen.
Vielleicht müssen wir aber doch einmal klären, was eigentlich was ist. Denn Neoliberalismus und Libertarismus haben viele Berührungspunkte. Zwar wollen beide eine Wirtschaft, die weitgehend frei fließen kann, aber identisch sind sie auch nicht. Vor allem in Deutschland ist Neoliberalismus mit einem Bild vom Staat verbunden, der reglementiert, gerade um die Menschen auf dem Markt frei zu machen. Das heißt auch Ordoliberalismus. Die soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik ist ein neoliberales Konzept. Dann gibt es aber auch die österreichische Schule und die Chicago School, die super einflussreich waren. Zum Beispiel die Theorien Milton Friedmans. Die Denkschule von Chicago ist eigentlich sehr nah dran am klassischen Liberalismus. Nur, dass sie der liberale Fokus auf die bürgerlichen Rechte wenig interessiert. Im Grunde ist das kein Neoliberalismus, sondern eine Rückkehr zum Einfach-Machen-Lassen, wie im 19. Jahrhundert, als sich noch kein Fabrikbesitzer um Arbeitszeiten oder Mindestlohn Gedanken machen musste. Da geht es eher darum, den Staat möglichst komplett aus der Wirtschaft rauszuhalten. Die Politik der Nationalstaaten und die Wirtschaft sind dann völlig voneinander losgelöste Sphären ohne gegenseitige Verantwortlichkeiten.
Quinn verwendet vor allem diese Version des Neoliberalismus. So wird der Begriff ja auch in Deutschland seit den 90ern in den Medien verwendet. Mit Libertarismus verbindet man ja eigentlich dann sogar, dass der Staat überflüssig ist und abgeschafft werden soll. Aber eigentlich ist es hier ja eher so, dass der Staat neu konstruiert werden soll oder eben benutzt wird als Instrument, libertäre Ideen durchzusetzen. Gibt es denn diese Idee noch in der libertären Politik, diese echte Staatsfeindschaft? Und was wären die Alternativen zum Staat?
I mean, I think that the nation has a really ambivalent story in this kind of clash we're describing between, let's say,
die Nation hat eine wirklich ambivalente Geschichte in diesem Zusammenstoß zwischen neoliberalen Bewegungen auf der einen Seite und Bewegungen für soziale Befreiung auf der anderen. Es gibt Zeiten, in denen die Neoliberalen die Nation als ihren Feind betrachten, denn ich denke, wir können in der Geschichte Momente erkennen, insbesondere in Zeiten des Anti-Imperialismus, in denen Länder, die sich unter einer nationalen Flagge zusammengeschlossen haben, häufig Bewegungen fortschrittlichen Handelns, antikapitalistischer Aktionen waren. Es war sicherlich von den 1950er bis in die 70er Jahre der Fall. Es gab jedoch auch Zeiten, in denen die Nation und der Nationalismus von der neoliberalen Bewegung sehr effektiv zur Verfolgung ihrer eigenen Ziele genutzt wurde.
Obviously, the nation and nationalism has been very effectively used by the neoliberal movement to pursue their own aims.
Damit meint Quinn Leute wie die britische Premierministerin Margaret Thatcher, die in den 80ern mit ihrem Thatcherismus Großbritannien völlig umgebaut hat. Das heißt, schlanker Staat, Institutionen abschaffen oder irrelevant machen, Steuern runter, absolute Freiheit für den Markt, soziale Ungleichheit ist einfach Naturgesetz, aber in der sozialen Moral wird es trotzdem autoritär, konservativ. Weil die Arbeitslosigkeit so schnell so krass gestiegen ist, waren ihre Beliebtheitswerte schnell im Keller. Dann ging sie in den Falklandkrieg gegen Argentinien, ein eigentlich absolut lächerlicher Krieg um ein paar Inseln im südlichen Atlantik. Aber das heizte die patriotische Stimmung im Land so an, dass sie da lange von profitieren konnte. Also patriotische Militärmacht und staatsskeptische Marktradikalität Hand in Hand.
Someone like Ronald Reagan was obviously doing that similarly.
Jemand wie Ronald Reagan hat das offensichtlich zur gleichen Zeit innerhalb der libertären Bewegung getan. Selbst in den von mir beschriebenen Perioden gab es eine Art radikale Minderheitsfraktion, die glaubte, dass das Erbe der Nation von der Französischen Revolution bis zum Ende des 20. Jahrhunderts darin bestand, immer mehr von den Massen in einer Weise vereinnahmt zu werden, die den Zielen der wirtschaftlichen Freiheit zuwiderlief. Es gab also die Befürchtung, dass die Nation immer irgendwie den Keim des Sozialismus in sich tragen würde. Und so musste man irgendwie einen Ausstieg vollziehen. Man musste sich vom Nationalstaat lösen.
Perform an active exit somehow. You needed to get away from the national state.
Und da wären wir dann bei diesen sanften Sezessionsbewegungen, wie Quinn das nennt, nicht gerade radikale Bürgerkriegsszenarien, sondern eher sowas wie die Kinder aus dem Schulsystem holen, um sie zu Hause zu unterrichten, Steuern vermeiden, indem ich woanders hinziehe oder mein Vermögen woanders parke. Oder wenn ich einen Schritt weitergehe, dann eben irgendwo im Hinterland eine Privatgemeinde gründen. Und weil es doch noch nicht so ganz klappt bei den Seastead-Plattformen, hunderte Seemeilen vor der Küste, konzipiert man die eigene Gemeinschaft erstmal als besseres Start-up, wie Theresia das beschrieben hat.
In Folge 3 werden wir einen Blick auf dieses Hinterland werfen. Und zwar zunächst vor der eigenen Haustür, wo das schon mit weniger Romantik verbunden ist als die Weiten des mittleren Westens. Wir schauen da nämlich auf die Reichsbürgerszene. Überhaupt ist Romantik ja so ein Stichwort. Wir sprachen ja eben schon von Ayn Rand. Aber auch die anderen Szenarien, um die es geht, sind ja eher poetisch als besonders realpolitisch konstruiert. Was ist eigentlich das Ding mit diesen libertären Utopien?
I think that one of the helpful ways to think about
Eine hilfreiche Art und Weise, über den Libertarismus und den Neoliberalismus im Allgemeinen nachzudenken, besteht darin, dass er immer im Verhältnis zu seiner Opposition gesehen werden muss. Die interessanteren und wirkungsvolleren neoliberalen und libertären Denker haben sich nicht nur in einer abstrakten Vorstellungswelt aufgehalten, sondern sie haben gesagt, okay, wer ist hier und jetzt die größte Bedrohung? Wie können wir ihnen am direktesten entgegentreten, wenn wir uns umsehen? Was sind die besten bestehenden Alternativen zu dem, was wir derzeit haben? Deshalb beginnt mein Buch Crack Up Capitalism mit Hongkong. Wenn Libertäre Hongkong loben, ist die normale Reaktion der Leute, darauf hinzuweisen, dass Hongkong nicht libertär ist.
The normal reaction to people when they libertarians praise Hong Kong is to point out all the ways that Hong Kong is not libertarian.
Denn ja, libertäre Wirtschaftstheoretiker wie Milton Friedman feierten Hongkong, vor allem als es noch Kronkolonie war. Ein Land, irgendwie britische Kolonie, irgendwie Teil von China, das eigentlich ein großes Unternehmen ist, in dem die CEOs von Unternehmen den Regierungschef wählen können, normale BürgerInnen aber nicht. Als die Basic Law genannte Mini-Verfassung geschrieben wurde, saß vor allem die Wirtschaftselite in der Kommission. Das Basic Law ist mehr oder weniger ein neoliberaler Traum. In der Realität aber war und ist Hongkong aber einfach nicht wirklich ein freier Markt, sondern wie wenige Wirtschaftszonen sonst von Erbschaften und Vetternwirtschaft geprägt. Und dass gut die Hälfte der Bevölkerung in Sozialwohnungen lebt, die seit den 50ern mit öffentlichen Mitteln errichtet wurden, das klingt sogar eher nach Planwirtschaft.
My goal as a historian, as a critic, is to sort of show how their so-called freedom that they have is almost always parasitic.
Mein Ziel als Historiker und Kritiker ist es zu zeigen, dass die sogenannte Freiheit, die diese Mikronationen haben, fast immer parasitär ist oder von Beziehungen zu den Ländern um sie herum abhängt, die ihnen diesen besonderen Status von sehr niedrigen Steuern oder Steueroasen und so weiter ermöglichen. Wenn man also diese libertären Utopien in einen Kontext stellt, entpuppen sie sich sehr oft als das, was ich als Remora-Staaten bezeichne. Diese kleinen Fische, die sich an der Seite eines Wals oder Hais festsaugen und Parasiten von der Haut des Hais entfernen. Die können nur existieren, weil sie mit einem viel größeren Gebilde unterwegs sind, das ihnen die Bedingungen bietet, die sie brauchen.
And, you know, remove parasites from the skin of the shark, but it can only exist because they're traveling along with a much larger entity that kind of provides them with the conditions that they need.
In gewisser Weise sind Zwergstaaten wie Monaco, Andorra oder San Marino also quasi Parasiten, die von den großen Nationalstaaten nebenan profitieren. Vieles, was einen großen Staat so schwerfällig macht, wird einfach ausgelagert. Monaco etwa hat die Landesverteidigung gleich per Vertrag ganz an Frankreich abgegeben und hat das Militär abgeschafft. San Marino ist die wahrscheinlich älteste Republik der Welt, hat quasi keine Staatsschulden, quasi keine Arbeitslosigkeit. Lange galt es als Steueroase. Heute zahlt Italien einen Ausgleich, damit das Land seine Unabhängigkeit in der Finanzpolitik nicht zu arg ausnutzt und den Nachbarn damit schadet.
When you get into the sort of abstract blue sky imagination of what.
Wenn man sich eine abstrakte Vorstellung davon macht, wie eine libertäre Utopie aussehen könnte, ist die beste Anlaufstelle die Belletristik. Denn es gibt viele libertäre Science-Fiction-Autoren und viele von ihnen haben uns sehr reichhaltige Beschreibungen davon gegeben, wie diese Orte aussehen würden. David Friedman, der Sohn von Milton Friedman, der ein wichtiger anarcho-kapitalistischer Denker ist, geht sogar so weit, dass er am Ende eines seiner Bücher eine Reihe von Romanen auflistet, um zu sagen, und wenn Sie wissen wollen, wie sowas tatsächlich aussehen könnte, hier ist eine Leseliste. Lesen Sie diese 12 Romane. Sehr interessant ist allerdings, dass er feststellt, dass diese Dinge nicht in all diesen Romanen wirklich gut ausgehen. Und das ist vielleicht kein Zufall, denn wie er sagt, als radikale Libertäre versuchen wir, Gesellschaften zu schaffen, die die persönliche Freiheit erhöhen, aber wir können nie sicher sein, dass uns das gelingt.
We try to build societies that increase the amount of personal freedom, but we can never be sure that we will succeed.
Am Uberplatz haben wir Theresia Enzensberger auch gefragt, ob es sich überhaupt lohnt, angesichts eines Begriffs von Freiheit, der längst von autoritären Kräften verwendet wird, noch danach zu suchen. Also sich den Begriff wieder anzueignen oder ihm eine neue Bedeutung zu geben. Können wir mit dem Begriff noch arbeiten?
Einen anderen Begriff? Ja. Weiß ich nicht, ja. Also klar, ich meine, Teilhabe zum Beispiel oder so. Aber ich frage mich halt immer, oder Fürsorge. Fürsorge finde ich auch zum Beispiel eigentlich ein Begriff, der viel politischer sein sollte, als er ist. Aber ja, ich weiß nicht, auf der anderen Seite denke ich auch immer, Begriffe heißen ja auch, also wir tun und machen uns immer die Arbeit, diese Begriffe zu definieren und endlos darüber nachzudenken und philosophischen Überbau dafür zu schaffen. Und dann kommen die Rechten und benutzen einfach so ein Wort und es heißt nichts mehr. Weil ich meine, auch was jetzt zum Beispiel die Freiheit, seine Geschlechteridentität so auszuleben, wie man das will, ist ja zum Beispiel, gilt ja bei denen nicht als Freiheit. Und es ist völlig egal, wie man das argumentiert. Oder auch die Freiheit, als Frau über meinen eigenen Körper zu entscheiden. Das sind ja so Sachen, die werden dann halt einfach so wegge... Da wird ja gar nicht mal irgendwie... gibt es keine Diskussion darüber. Das wird ja einfach... Das gilt irgendwie nicht. Und dann, wenn man sich auf dieser diskursiven Ebene bewegt, dann weiß ich gar nicht, ob das so... Ja, so manchmal bin ich so ein bisschen desillusioniert mit dem... mit überhaupt dieser Idee, dass man Begriffe setzen kann und dass das dann das Problem löst.
Den Gedanken nehmen wir auf jeden Fall mit auf unsere Suche. Und Fürsorge, das beschäftigt uns irgendwie in der nächsten Folge auch. Frieden, Freiheit, keine Diktatur, heißt der Schlachtruf von Querdenken und anderen Corona-Protestbewegungen. Welche Freiheit die meinen und was eigentlich gemeint ist, wenn wir von libertärem Autoritarismus reden, besprechen wir im Gespräch mit der Soziologin und Literaturwissenschaftlerin Caroline Amlinger, die den Begriff mitgeprägt hat. Wer entwickelt so eine Denkweise und wie zeichnet die sich aus? Und wie passen Freiheit und Autoritarismus zusammen? Ich weiß nicht, wo reisen wir dafür hin? Wuhan? Stuttgart? Bergamo?
Nee, wir bleiben diesmal einfach hier, bevor das wieder sowas wird wie meine Tauchfahrt in die Ostsee. Also es ist jetzt ein bisschen das Gegenteil von einer Reise, aber ich habe mal in Berlin-Mitte gewohnt, quasi im Ground Zero dieser Proteste. Und da können wir eigentlich gleich rüberspazieren. Bis nächste Woche.
Bin gespannt. Bis nächste Woche. Looking for Freedom ist eine Produktion der Wake World Studios im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Hosts Steffen Greiner und Tesnim Qadiri. Autor Steffen Greiner. Redaktion Steffen Greiner, Tesnim Qadiri, Valentin Wuttke, Cornelius Strobel und Hendrik Flöter. Redaktionsleitung und Beratung Bernie Meyer. Sounddesign Fabian Scheffler. Produktionsleitung Josephine Arleit.